Willkommen bei Manga, Mensch, Moment. Dein Podcast zwischen Panels und Persönlichkeit.
Willkommen zurück bei Manga, Mensch, Moment. Deinem Podcast über Minimalismus und mehr Bewusstsein in der Otaku-Szene. Hi, ich bin Michi und ich freue mich sehr, dass ihr mir heute wieder Gesellschaft leistet. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen der Ursachenforschung ja gewidmet und einmal hinterfragt, warum wir eigentlich so viel kaufen und auch wie unsere Sammlung so rapide wachsen konnte. Wie es dazu kam, dass wir nun vor einem aus allen Nähten platzenden Regal stehen, dass wir total überfüllte Vitrinen bei uns zu Hause stehen haben und natürlich auch ein bisschen über den unausgesprochenen Druck in der Manga-Bubble, eben einfach alles besitzen zu müssen und darüber auch, was es bedeutet, ein Fan zu sein. Heute wird es praktisch. Und wir stellen uns einmal der Frage, wie fange ich eigentlich an? Dazu nehme ich euch einfach mal mit in mein Manga-Zimmer und wir gehen ein paar Monate zurück. Ich stand vor diesem riesigen Berg an Manga-Bänden, an Figuren, überfüllten Vitrinen. Teilweise hatte ich so viele Figuren noch in Kisten verpackt und original verpackt, irgendwie in irgendwelchen Schubkästen noch versteckt. Ich hatte ganz viele Manga-Reihen zweireihig stehen und hatte teilweise Sachen, die ich noch gar nicht gelesen hatte. Und im Hintergrund gab es immer nur diesen einen Gedanken, ich muss was ändern. Es half nichts. Okay, cool. Dieser Satz hat jetzt erstmal wahnsinnig viel Motivation und strotzt nur so vor Energie. Aber naja, auf Worte sollten ja prinzipiell auch immer erstmal Taten folgen. Was ich so rückblickend aber richtig komisch fand, war, dass ich so komplett gemischte Gefühle auf einmal meiner Sammlung gegenüber hatte. Ich sah auf der einen Seite diese riesige Sammlung, wo so viel Herzblut drin steckte, wo so viel Fansein drin war, wo so viel Geld, was jetzt auch nicht so der unwesentliche Faktor an der ganzen Sache ist, drin steckte. Und ich dachte mir dann innerlich immer so, ey, ich bin doch so ein großer Fan, ich kenne mich da aus, ich mag das alles, ich brauche das, das ist auch meine Passion und ich kann auch niemals alles irgendwie weggeben. Und da hatte ich zwischendrin mal so ein bisschen kurz Panik und da kamen ganz viele Gedanken hoch. So der erste Moment, der erste Gedanke war tatsächlich so ein bisschen, alles muss jetzt weg, alles muss raus. Was natürlich ja völliger Quatsch war an der Stelle. Also es war ja nicht das Ziel, tatsächlich die komplette Sammlung aufzulösen und den Rücken zu kehren, sondern ich wollte ja eigentlich was ganz anderes. Auf der anderen Seite sah ich aber meine Sammlung jetzt auch irgendwie ein bisschen mit anderen Augen. Es waren ganz viele tolle Momente, die ich mit diesen Büchern, mit diesen Geschichten, mit diesen Comic, also mit diesen Manga-Bänden, mit den Comics, mit den Graphic Novels verbrachte und an die ich mich erinnern konnte. Und ich hatte ganz, ganz viele so kleine Momente. Aber auf der anderen Seite, da waren so viele Reihen, die ich niemals gelesen hatte, die aber richtig Platz in meinem Regal weggenommen haben. Und ich habe mir dann immer die Frage nochmal gestellt, so, ja, okay, warum habe ich die eigentlich gekauft? Es gab zig Figuren von Charakteren, die mir gar nichts mehr sagten, die ich gar nicht mehr gefeiert habe, die ich gar nicht mehr toll fand, die mir gar nichts mehr bedeutet hatten. Und ich hatte dann immer so im Hinterkopf, das war immer so meine Alibi-Begründung, warum ich diese Figuren noch hatte, weil ich früher sehr viel Toy-Fotografie gemacht habe. Ich mache da mal Fotos mit. Ja, natürlich, klar tue ich das. Ich habe es nie gemacht. Und auf einmal sah ich diese Boxen voller Blu-Rays, voller DVDs von Animes, die im Regal eingestaubt sind, die ich mir vor Jahren mal gekauft habe, weil sie im Prime-Angebot waren, weil sie günstig zu shoppen waren. Und als ich den Anime geguckt habe, fand ich den Anime gar nicht gut. Ich habe es eigentlich immer nur behalten. Ich hab mich nie davon getrennt. Die Chance, dass ich diesen Anime nochmal schaue oder nochmal gut finde, war eigentlich gleich null. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht anders sagen. Ich war mit dieser kompletten Situation maßlos überfordert. Diese innerliche Zerrissenheit, die ich gespürt hatte, das war auf der einen Seite, es war ja meine Sammlung. Ich wollte ja gar nichts hergeben, weil das war ja auch ein Stück weit irgendwie ich. Das gehörte ja zu mir. Aber im Gegenzug war es irgendwie auch einfach diese Masse, die mir ja aufgrund dieser Masse die Freude eigentlich am Lesen und am Figurenposen und so weiter ja genommen hat. Mir war relativ schnell klar, dass an der Stelle ein Plan her musste. Ich brauchte irgendwie Struktur in irgendeiner Art und Weise. Zuallererst einmal musste ich mir eigentlich selber so ein bisschen bewusst werden, was ich hier gerade tue und was ich überhaupt eigentlich vorhatte. Also es war ganz klar, das hier darf jetzt kein Wettlauf werden und auch kein Wettlauf sein. Also es sollte kein Projekt sein, was jetzt irgendwie an einem Wochenende erledigt ist und wo man fertig ist. Und dann macht man weiter wie bisher und in ein paar Monaten hortet man wieder das ganze Zeug. Sondern ich wollte ja eigentlich erstmal für mich selber grundlegend irgendwie was ändern. Das heißt, mein Verständnis für mein Hobby, mein Verständnis für meine Masse, die ich hier besaß und für die Dinge, die ich ja kaufe oder die ich toll finde, dieses Grundverständnis musste ich für mich nochmal ein bisschen neuer definieren und ein bisschen hinterfragen. So, der Weg, den ich dann eingeschlagen bin, ist relativ einfach. Ich bin ins Internet. Ich bin dann auf Google und habe mich eben ein bisschen mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Ich habe mal noch mal ein bisschen nachgelesen, was bedeutet denn genau Minimalismus? Und was sich relativ schnell herausstellte, war, dass Minimalismus kein kurzfristiges Projekt ist, sondern dass Minimalismus eigentlich ein Prozess ist. Es ging jetzt erstmal gar nicht darum, dass ich mich von allem trenne und meine ganzen Regale leer räume, sondern es ging eigentlich ja erstmal darum, den Dingen, die ich hier habe, einen neuen Wert zuzusprechen und einen neuen Wert zu geben und mich eben von den Mangereien und den Figuren zu lösen oder auch von den Animes, je nachdem, die mir aufgrund eben dieser riesigen Masse gar keinen Spaß mehr bereitet haben und wo mir einfach, wo ich so einen Druck einfach verspürt hatte und gar nicht mehr in der Laune war, dem Hobby so nachzugehen, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Es war ganz klar, es sollte keine Kurzschlussreaktion sein. Ich wollte nichts verkaufen, ich wollte nichts abstoßen, wo ich genau weiß, in ein paar Monaten hocke ich wieder da und kaufe mir das nach, bloß weil ich es dann bereut habe, das zu verkaufen. Oder es sollte auch nicht in die Richtung gehen, eben, dass man nach kürzester Zeit wieder in dieses Sammelverhalten zurückfällt, sondern es sollte eben Schritt für Schritt sich grundlegend erstmal ein bisschen was ändern. Und die Vorstellung fand ich tatsächlich in dem Augenblick unfassbar beruhigend, weil mich das nicht mehr so überfordert hatte. Es stand nicht mehr dieses Thema im Raum oder dieser große rosa Elefant, der sagte, hey, trenn dich hier von allem, löse alles auf, du musst jetzt alles abstoßen. Sondern mir war dann in dem Moment klar, hey, ich muss die Dinge einfach nochmal neu bewerten. Und ich muss mir die Dinge einfach mal ganz genau anschauen, die ich habe und welches von diesen Dingen möchte ich eben behalten. Okay, klingt erstmal alles super, klingt alles cool, aber wie soll ich denn daran vorgehen? Eben einmal alles querbeet durchmisten und aussortieren? Also wenn ich ganz ehrlich sein darf an der Stelle, es wäre jetzt wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte es nicht getan. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich hier total gestresst durch dieses Büro, durch dieses Manga-Zimmer rannte, alles irgendwie aus seinem Regal, aus seinem Platz, aus seiner Vitrine rausgerissen habe und hier auf meinen Schreibtisch auftrapiert habe. Und platziert hat und gedacht hat, nee, brauche ich nicht mehr, das muss weg und das muss weg und das muss auch weg und ach, die Blu-ray-Box brauche ich nicht mehr, ach, die Figur brauche ich nicht mehr, ach, das gucke ich gar nicht mehr, das möchte ich gar nicht mehr lesen. Und habe das hier alles so schön aufgebahrt und habe dann gedacht so, okay, und jetzt kommt dieses Gefühl, jetzt, das ist es, das sind die Dinge, die meinen Besitz verlassen, die ich aus meiner Sammlung nehme und jetzt, ne, das ist der Point. Aber, Spoiler-Alarm, wen wundert's, das erhoffte Gefühl blieb ehrlich gesagt aus. Also musste irgendwie eine andere Taktik her. Und da habe ich mir gedacht so, okay, aber warum denn jetzt alles auf einmal? Wenn doch jeder Bereich an sich ja für sich selber steht, also Manga, Anime, Figuren, Merchandise und so weiter, warum muss ich jetzt hier durch dieses Zimmer rennen und alles einfach durchwühlen und alles durchsortieren? Macht ja gar keinen Sinn. Warum gehe ich nicht einfach gruppenweise an diese Sache ran? Warum baue ich nicht mehr kleine Grüppchen und entzerre diese Situation und filter das? Und genau das war's. Danach hatte ich gesucht. Dieses Konzept, diese Brücke, die habe ich in dem Moment in meinem Kopf gebraucht, um an die Sache ranzugehen. Und mich hat es in dem Moment tatsächlich auch unglaublich entspannt. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich total planlos war und gedacht habe, okay, was haue ich hier alles raus? Sondern ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, hey, ich habe hier noch immer noch die Kontrolle. Ich bestimme, was geht, ich bestimme wann, wie und auch wie lange ich mich überhaupt in diesem Thema verliere. Also wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich voll und ganz auf Manga, dann bestimme ich ja selber, wie lange ich dieser Gruppe Zeit schenke oder diesem Thema Aufmerksamkeit schenke und wie sehr ich ja auch darin aufgehen möchte. So, ehrlich gesagt, an der Dinge mal so ein paar random things to know. Für mich war das tatsächlich mal wieder eine komplett neue Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, aber in der heutigen Zeit ist es doch so, dass dieser Skill, diese Superkraft Multitasking einem ja quasi so suggeriert wird, damit schaffst du alles. Du musst parallel 100.000 Dinge machen, du musst das alles erledigen und zeitgleich tippst du, dann redest du, dann telefonierst du und ne, dieses auf sich, auf irgendwas fokussieren, also so ein bisschen back to the roots, dass man sagt, ich schenke jetzt meine Aufmerksamkeit tatsächlich einem Thema uneingeschränkt und wirklich mit voller Aufmerksamkeit. Das macht man ja heute fast gar nicht mehr. Sondern selbst wenn wir Filme gucken, lenken wir uns ja eigentlich teilweise mit Instagram und Social Media oder Handy ab. Also man schenkt ja gewissen Dingen gar nicht mehr so die Beachtung. Und ich fand das so unglaublich erfrischend. Ich saß hier und hatte auf einmal wieder so ein bisschen das Gefühl, ich bin 14 und sitze vor meinem kleinen Manga-Stapel und gehe da voll in dieser Welt drin auf. Und ich hatte so das Gefühl, ich mache das jetzt irgendwie gerade richtig. Und ich glaube, es gibt tatsächlich einen Begriff, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig zuordne, aber ich glaube, die Japaner haben da einen Begriff dafür. Das nennt sich, glaube ich, Ikigai oder so ähnlich. Habe ich mal irgendwie gehört oder gelesen. Ist jetzt aber auch nur vorsichtiges Halbwissen. Dass es, glaube ich, so diesen Zustand beschreibt, dass wenn man einer Tätigkeit nachgeht, dass man in diese Sache eben voll und ganz aufgeht. Dass man darin sich quasi auch verliert. Und das fand ich irgendwie für mich selber dann so im Nachhinein total cool, weil ich gedacht habe, okay, sowas, ich allein durch meinen Job kann ich das tatsächlich gar nicht, sondern mein Job verlangt tatsächlich, dass ich permanent meinen Kopf in tausend Richtungen habe und irgendwie immer diesen Rundumblick, dem ich nachgehen muss. Und das fand ich in dem Moment einfach mal wieder so richtig erfrischend, zu sagen, hey, heute steht gar nichts anderes an, ich sitze hier und ich kümmere mich um diesen Blog, den ich mir da rausgepickt habe. Also war ich ja jetzt quasi der neue Minimalisten-Michi. Oh Gott, Gott bewahre. Also bei Weitem nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass sich in mir selber drin so ein bisschen was geändert hat. Also mein Gefühl hat sich auf einmal verändert. Und ich hatte das Gefühl, ich fühle sehr viel, merkt ihr das? In diesem Podcast, ich fühle sehr, sehr viel. Tatsächlich habe ich gemerkt, dass sich so ein bisschen meine Einstellung auf einmal und mein Blick auf manche Dinge geändert haben. Und ich würde gerne mit euch einfach mal die Kategorien angucken. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen daraus und tatsächlich auch, wenn er so seine ganze Sammlung so ein bisschen kategorisiert und einzelne Gruppen schafft, um eben diese einzelnen Blöcke sich in Ruhe mal anzugucken. Ich habe das einfach mal aufgegliedert in Manga, Figuren, Anime, Merchandise-Artikel und Artbooks. Das Letztere ist tatsächlich so eine wachsende Leidenschaft von mir gewesen. Ich hatte früher, was weiß ich, 2-3 Artbooks vielleicht und irgendwann kam so dieser Rappel, wenn man gewisse Zeichenstile von Manga-Reihen extrem cool findet, dass man sich denkt, cool, ich schaue mir da auch ganz gerne mal ein bisschen Bilder an. Auch das funktioniert natürlich nur dann, wenn es nicht überhand nimmt. Und wenn ich dann, was weiß ich, eine Handvoll schöner Artbooks habe, wo ich mich mal in Ruhe zurücklehne und sage, hey, ich gucke mir das mal an. Früher als Teenager hat man die Sachen abgemalt oder abgepaust. Das macht mir jetzt heute als Erwachsener nicht mehr so. Und tatsächlich, als ich dann vor den Artbooks saß, das ist immer noch bis heute tatsächlich so ein Block, dem ich mich noch mehr widmen muss, war ich auch sehr überrascht, wie viel da eigentlich war. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch da draußen geht, aber diese Kategorien, die ich euch jetzt gerade so ein bisschen vorgelesen habe oder beziehungsweise erzählt hatte, darüber gesprochen hatte, man hat doch so aus dem Bauch raus so 1-2 Gruppen, wo man ganz genau weiß, hey, das wird ein riesen Mammutprojekt. Da sitze ich mindestens ein ganzes Wochenende. Und es ist so viel, ich glaube, das ist einfach zu schwer. Hier ist mal meine erste Gedankenfrage in dieser Folge an dich.
Gedankenfrage für dich. Welche Kategorie erdrückt dich am meisten? Fang genau dort an. Nicht da, wo es leicht ist, sondern da, wo die größte Erleichterung wartet.
Okay, cool. Also in dem Moment, als ich mir kleine Gruppen geschaffen hatte, war das schon mal ein bisschen entzerrter. Das heißt, das große Ganze war auf einmal in lauter kleine Gruppen unterteilt. Das fühlte sich tatsächlich gut an. Und ich dachte mir so, jetzt geht's los. Aber so richtig. Also jetzt wirklich, jetzt fange ich an. Jetzt ist the point of no return, jetzt müsste ich aus. Aber auch da, wie mache ich denn das am besten? Das war so eine grundlegende Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Wie gehe ich jetzt am besten an diese ganze Sache ran? Und um ganz ehrlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt war mir selber gar nicht mal klar oder das Ausmaß tatsächlich klar, wie viel ich eigentlich wirklich habe. Also es half jetzt alles nichts. Das ist ein bisschen wie Pflaster abziehen, das muss jetzt leider mal ganz kurz wehtun. Das bedeutet, ich musste mir erstmal ganz klar werden oder richtig bewusst werden, wie viel besitze ich. Und ich musste diesen riesigen Berg sehen, um zu sehen, was da irgendwie umeinander schlummert und was da irgendwo ist. Also war der erste Schritt, erstmal alles sichtbar machen, alles zentral sammeln. Und je nachdem, was für eine Gruppe du dir rauspickst und je nachdem, welcher Gruppe man sich da widmet, ist natürlich der Effekt ein ganz anderer und an der einen oder anderen Stelle bedarf es vielleicht ein bisschen mehr Input tatsächlich. Aber es ist wichtig und es war für mich zu dem Zeitpunkt erstmal richtig wichtig, zu sehen, wie groß ist mein Besitz. Was habe ich denn eigentlich alles? Und glaubt mir, so schick und so schön und akkurat Manga-Bände im Regal stehen und uns vortäuschen, wir hätten das Chaos im Griff, sobald sie um dich herum mal aufgetürmt sind und du stehst in einem Raum voller Stapel mit Manga-Bände und du siehst einfach mal, wie viele unterschiedliche Reihen du hast, da kommt schon eine ordentliche Wucht zusammen. Also das ist wirklich Masse, das täuscht im Regal. Das gleiche auch bei Figuren. Mich traf damals wirklich so richtig der Schlag, als ich angefangen habe, meine Figuren auszusortieren. Also mir war klar, Die Vitrinen sind brechend voll. Ich muss dir vorstellen, ich habe aus dem Ikea diese klassischen Glasvitrinen, da Detolf oder ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Das sind im Prinzip drei Glasböden plus unten dann nochmal den Boden der Vitrine. Und ich hatte im Schnitt wirklich auf jedem Glasboden, auf jeder Ebene, hatte ich bestimmt 30, 40 Figuren stehen, wirklich aufeinander gepfercht. Und so schön, wie das aussieht, wenn du daran vorbeiläufst, dann denke ich so, wow, richtig voll, toll, ne? Aber auch da, es half nichts. Ich musste wirklich anpacken und habe jede einzelne Figur aus der Vitrine raus. Ich habe die komplette Vitrine erstmal leer gemacht. Und mich hat es wirklich fast aus den Socken gehauen. Das war wirklich der Wahnsinn. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das waren ja tatsächlich in diesem Moment nicht nur die Figuren, die ich in den Vitrinen hatte, sondern ich hatte ganz, ganz viele Figuren noch original verpackt in den Originalboxen, die ich in meinem Bettkasten gesammelt hatte, die ich in irgendwelchen Kisten hatte. Dazu kamen diverse Spielzeugkisten, diese klassischen Boxen, die man dann eben verschließen kann, damit da kein Staub rankommt. Auch von anderen Franchises, unabhängig jetzt von Manga-Anime. Ich habe früher wahnsinnig gerne die Masters of the Universe-Figuren gekauft und gesammelt. Also jetzt diese Neuauflage, diese Retro-Sachen. Da gab es noch richtig viele andere Dinge, die mich so begeistert hat. Ich hatte mal eine Zeit lang so eine Mecha-Phase, wo ich mir gefühlt zigtausend Model-Kits, sei es Gundam-Kits oder auch diverse andere Hersteller, die ich mir dann geholt habe. Und dann baut man das zusammen, da ist ein Riesenspaß da. Und am Ende stopfst du die halt in eine Kiste und aus den Augen, aus dem Sinn. Und tatsächlich war es dann auch so. Und das war damals absolute Überforderung. Ich kann das gar nicht anders sagen. Das hat mich wirklich im Nachhinein auch tatsächlich echt erdrückt. Und ich dachte mir dann immer wieder so, als ich das gesehen habe, wie konnte ich denn nur zu so einem Messi werden? Wie geht es? Warum liegen hier so viele Dinge rum, die doch irgendwann mal für mich so wichtig waren? Als ich sie gekauft habe, war ich so euphorisch. Ich war so im Hype und fand das alles riesig. Ich fand das toll. Ich fand das großartig. Und jetzt liegt das ganze Zeug in Kisten, verstaubt im Regal. Und es hat keinerlei Impulse mehr ausgelöst. Und das fand ich tatsächlich, hat mich tatsächlich so ein bisschen nachdenklich auch in diesem Moment gemacht. Aber gut, es half jetzt alles nichts. Das blanke Chaos war vor mir und ich musste da jetzt irgendwie durch. Jetzt musste aber für mich irgendwas her, was die Sache jetzt nicht noch unnötig kompliziert macht. Also ich brauchte etwas, was mir hilft, durch diesen riesigen Berg, durch diese riesigen Massen an Manga-Bänden zu kommen, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Also habe ich mir so ein kleines Filtersystem überlegt. Das ist jetzt relativ einfach. Ich erzähle jetzt euch einfach mal die vier Punkte, wie ich für mich so ein bisschen geclustert habe und gegliedert habe. Wir gehen nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Der erste Punkt, den ich mir überlegt habe, war ganz klar behalten. Das ist relativ einfach. Weil es mich nach wie vor berührt, weil es mich interessiert und weil ich immer noch Interesse daran habe und weil ich einfach noch Spaß daran habe. War relativ schnell geregelt. Der zweite Punkt, loslassen. Eben etwas, was man verkauft, verschenkt, spendet, wie auch immer. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es am Ende nur Platz wegnimmt, Staub fängt, aber mich eigentlich überhaupt nicht mehr toucht. Und es gab Reihen, die hatte ich einmal gelesen und habe die aber einfach stumm wieder ins Regal gestellt. Und als ich diese Reihen dann in der Hand hatte, war für mich von vornherein klar, ich werde diese Manga-Bände nicht nochmal lesen. Also konnte ich sie völlig beruhigt auf die Seite packen. Und es waren tatsächlich immer wieder mal so Dreiteiler, fünf Bände, ne, so Kurzreihen, die man halt mal ein bisschen gesnackt hat und wo man gedacht hat, ja, klingt ganz interessant. Aber das ist was ich definitiv nicht nochmal in die Hand genommen hätte oder nochmal gelesen hätte. Der dritte Punkt, den ich mir überlegt habe, ist eine sogenannte Wartebox. Beziehungsweise bei mir war es dann oft auch ein Warteregal. Das waren Bücher, Manga, das waren Figuren, bei denen ich mir einfach noch nicht so ganz sicher war, möchte ich diese behalten oder kann ich die abgeben? Auf der einen Seite haben sie mich nach wie vor noch getoucht und berührt und ich fand die ganz, ganz cool und ganz, ganz toll und habe gedacht, auf der anderen Seite war da einfach so ein bisschen ein Zwiespalt da. Ich habe mir die dann, also die Figuren habe ich damals in eine separate Box gepackt oder die Manga-Bände habe ich eben in einen separaten Regalboden gestellt und habe dann gedacht, okay, ich muss da nochmal reinlesen, ich muss mir das nochmal angucken, ich muss nochmal danach entscheiden, behalte ich das oder behalte ich es nicht. Und das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man so Sachen hat, bei denen man sich unsicher ist, einfach den Dingen Zeit geben. Weil oft ist es so, ich meine, das ist so ein lapidarer Spruch, aber die Zeit halt nicht nur Wunden, sondern die Zeit trifft halt irgendwann auch eine Entscheidung. Und tatsächlich ist es so. Und ich habe dann selber mal so ein bisschen geguckt, diese Wartebox ist jetzt keine neue Erfindung. Das ist tatsächlich, wenn man sich mit Minimalismus so ein bisschen und Aussortieren beschäftigt, ist es eine gängige Praxis. Und in der Regel steht da dann immer drin, naja, man soll so 6 Monate warten. Und wenn man 6 Monate lang nicht diesen Gegenstand quasi in die Hand genommen hat, dann sollte man sich davon trennen und verabschieden. Und sollte das Interesse in diesen 6 Monaten wieder geweckt werden und man findet es toll, dann ist es was, was man dann behalten könnte. Das Erstaunliche allerdings an dieser 6-Monat-Regel, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, man braucht keine 6 Monate. Also ich habe in keinen der Fälle, wo ich Sachen mir auf eine Warteliste gesetzt habe, also meine Wartebox, mein Warteregal, in keinem dieser Fälle habe ich 6 Monate gebraucht, sondern die Entscheidung kam eigentlich relativ schnell, so nach 2-3 Wochen. Und es ist tatsächlich oft so, wenn man dann Dinge separiert sieht und nochmal dran vorbeiläuft oder in die Hand nimmt, das Ganze nochmal ein bisschen spürt und so weiter, wo man sich dann schon überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und man findet dann auch für sich, glaube ich, relativ schnell einen Konsens, ja, ob man es denn eben abstoßt oder nicht. Der 4. Punkt, den ich für mich so ein bisschen rausgepickt hatte oder halt den ich mir so zurecht gehabt habe, gelegt habe, dass ich emotional an was gebunden war, aber dass es mich irgendwie doch belastet hat. Und da gibt es jetzt echt ein gutes Beispiel. Ich habe vor längerer Zeit, habe ich mal eine Reihe und ein paar Bände eben von jemandem geschenkt bekommen. Und habe diese Reihe eigentlich nur behalten, ja, aus Pflichtbewusstsein, weil ich dieser Person gegenüber mich verpflichtet gefühlt habe, diese Reihe zu lesen, sie toll zu finden, sie zu sammeln. Ich habe tatsächlich diese Reihe nie fertig gelesen. Und ganz großer Spoiler an der Stelle, ich bin auch nie über Band 1 hinausgekommen. Und das ist was, wo ich dann so im Zwiespalt war, wo ich gedacht habe, so ja, eigentlich nimmt es mir einfach hier gerade den Platz weg, es interessiert mich nicht. Und auf der anderen Seite hatte ich aber so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, so hey, der hat mir das doch geschenkt. Die Person, ich kann das doch jetzt nicht verschenken oder verkaufen oder sowas, das wäre ja schrecklich. Aber auch hier, wenn es einem nicht gut tut und wenn man merkt, man hat da keinen Spaß daran, dann hat es einfach nicht in deiner Sammlung zu sein. So, mein erster Durchgang, den ich damals gemacht habe, ging so ein komplettes Wochenende. Also ich habe mir das tatsächlich so Wochenende für Wochenende immer rausgepickt und aufgeteilt. Es gab dann so Samstag in der Früh, was weiß ich, nach dem Frühstück, so um 10:30, Vormittag habe ich gestartet und saß dann tatsächlich oft bis nachmittags 5 oder bis zum Abend dann hin, bis 18 Uhr und habe diese Sachen dann durchgefiltert und durchsortiert und habe tatsächlich mit diesem Filtersystem eben gearbeitet. Und ich kann euch sagen, ich war so fertig danach. Ich war fix und fertig danach. Das Schöne ist ja, wenn man sowas immer wieder tut, es wird ja prinzipiell immer leichter und man lernt ja auch daraus. Das heißt, heute, wenn ich nochmal in dieser Position wäre, würde ich mir wahrscheinlich selber den Tipp geben, hey, mach nicht so schnell. Es hat ja keiner von mir verlangt, dass ich hier irgendwie einen Sprint hinlege und das alles in einem Wochenende durchmiste, die Gruppe oder die Kategorie. Das war ja dann immer mein gestörter Ansporn an mich selber. Heute würde ich tatsächlich sagen, hey, mach mal langsam. Es ist völlig okay, sich einer kleinen Sache maximal so 30, 45 Minuten zu widmen, mit vollem Fokus natürlich und in kleineren Etappen und kleineren Blöcken die ganzen Sachen auszusortieren. Das hat jetzt ein Vorteil tatsächlich, und das merke ich auch heute, weil ich bin nach wie vor noch daran, gewisse Dinge zu filtern und auszusortieren. Es überfordert mich nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hier alles auf einmal lösen. Aber ich habe trotzdem diese Erfolge, weil ich in kleinen Schritten ja dennoch vorankomme. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Gefühl. Weil man sieht ja trotzdem sein Ergebnis, aber man ist selber einfach nicht gestresst. Außerdem, ehrlich gesagt, besteht ja auch jetzt nicht der Grundgedanke darin, dass ja morgen alle Regale leergeräumt sind und da gar nichts mehr steht, sondern es soll ja schon mit Bewusstsein an die Sache rangegangen werden. Es ist tatsächlich mit dieser Filterei, das ist gar nicht so einfach. Also das braucht auch seine Zeit, man muss da auch richtig in der Laune sein. Es gibt Tage, da ist man sehr, sehr schlecht drauf. Da sollte man in der Regel nichts filtern, weil man wahrscheinlich nichts auf einen Aussortierstapel packt oder genau das Gegenteil, dass man vielleicht aus der Laune, aus der Wut, aus der Emotion raus dann gewisse Dinge doch auf diesen Stapel packt. Aber es gibt ja auch viele gute Tage, wo man sich diesem Thema widmen kann. Und während ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich mir immer wieder mal so eine kleine Frage gestellt und vielleicht hilft die euch ja auch weiter.
Gedankenfrage für dich. Wenn du morgen umziehen müsstest und nur noch begrenzt Platz hättest, was würdest du wirklich mitnehmen?
Wer jetzt in München wohnt und wer diesen Podcast vielleicht hört, der weiß eben, wie teuer und auch wie begehrt Wohnraum tatsächlich ist. Und ich habe mir dann wirklich immer wieder mal die Frage gestellt oder eben gedacht, was passiert denn jetzt, wenn ich aus einer Dreizimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung ziehen würde? Kleinere Quadratmeteranzahl, ich hätte nur noch begrenzt Platz. Was wäre denn da wirklich so für mich dann meine Top Sachen, meine Highlights, die ich mitnehmen möchte und die definitiv nochmal in einem reduzierteren Manga-Regal ihren Platz finden. Und das kann tatsächlich helfen, sich diese Frage immer wieder mal so ein bisschen zu stellen, weil dadurch wiegt man natürlich auch wieder ab, wie wichtig ist es einem. was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, wenn ich das alles jetzt hier so erzähle und mir selber auch zuhöre, da würde ich jetzt so erst im ersten Moment mal denken, ich glaube, wenn ich das dann höre, später dann im Schnitt natürlich auch nochmal, ey wow, das klingt ja unfassbar gefestigt und total souverän, das ist mit Sicherheit super leicht und das geht doch locker flockig hier von der Hand. Jetzt komme ich zu einem Abschnitt in dieser Folge, die tatsächlich für mich der ehrlichste Abschnitt ist. Und zwar würde ich gerne mit euch so ein bisschen über das Thema sprechen, die Emotionen, die beim Ausmisten aufkommen. Und ich finde diesen Part extrem wichtig, einfach um ein paar Sachen zu verstehen. Und deswegen, ich habe ihn jetzt bewusst in diese Folge gepackt. Vielleicht geht's euch ja da draußen ähnlich. Bei mir war das damals so, als ich dann angefangen habe, so die ersten Sachen ein bisschen was auf die Seite zu packen, also dass ich die ersten Dinge so auf die Seite gepackt habe, wovon ich im Grunde genommen felsenfester Überzeugung war, das sortiere ich aus und davon möchte ich mich trennen. Da kam so unterbewusst irgendwo im Hintergrund diese kleine Stimme, diese kleinen gemeinen Gedanken. Aber das ist doch ein Teil von dir. Das kannst du doch nicht weggeben. Du magst doch die Serie. Jeder hypt diesen Titel und du willst ihn aus deiner Sammlung haben? Was haben mich diese Gedanken verunsichert? Das hat mich gewurmt. Und bis ich tatsächlich dann auch mal so die erste Reihe oder auch die erste Figur tatsächlich verkauft hatte, dass meine Sammlung verlassen hatte, hat's noch ein bisschen gedauert. Aber heute denke ich mir so rückblickend, ich glaube, dass diese Gedanken völlig normal sind und auch völlig okay sind. Weil so eine gewisse Verlustangst, die man beim Aussortieren einfach verspürt, glaube ich persönlich, ist einfach normal. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Regel dann gar nicht dabei geht oder darum geht, dass dieser Gegenstand selbst jetzt meine Sammlung verlässt oder meinen Besitz verlässt, sondern eher, was er für mich symbolisiert. Ich gebe dir mal so ein paar Klassiker. Wenn ich als Dragon Ball Fan Dragon Ball Super nicht mag und verkaufe, verrate ich doch Toriyama. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe Dragon Ball Super fast bis zum Schluss gesammelt und ich habe vielleicht 5 Bände davon gelesen. Weil für mich eben, ich habe es euch in der ersten Folge schon mal gesagt, Dragon Ball natürlich meine pure Leidenschaft ist. Und ich habe gedacht, weil ich wenn ich Dragon Ball mag, dann muss ich Super auch mögen. Ich habe die Filme gesehen, die fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Habe mir aber halt dann im Hintergrund natürlich auch 20 oder 23 Manga-Bände dazu gekauft und habe vielleicht, ja, wie gesagt, 5 davon gelesen. Und wenn man ehrlich ist, sind die ersten paar Bände gar nicht mal so geil, weil sie eben die Filme kurz zusammenfassen. Ich habe mir gedacht so, ja, das ist ja Toriyamas Werk. Ich muss das doch mögen, ich muss das doch sammeln. Und am besten noch alle Short Stories. Die muss ich auch noch kaufen, das muss ich ja auch noch horten. Ein ähnliches Konstrukt hatte ich dann so bei Figuren, habe ich mir immer wieder gedacht, wenn ich die Figur jetzt verkaufe, das bereue ich safe in ein paar Jahren. Und dann muss ich sie teuer wieder kaufen, weil ich werde die ja vermissen. Oder aber wirklich ein Klassiker, den es immer wieder mal gibt. Was, wenn das alles mal was wert ist? Ich horte hier ja einen Schatz, den kann ich doch gar nicht hergeben. Den kann ich auch gar nicht verkaufen, weil das ist doch was wert. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte, wenn man sich da so ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Social Media auch kennt. Wir reden hier über FOMO, die Fear of Missing Out. Die Angst, irgendwas zu verpassen, nicht am Zahn der Zeit zu sein, nicht immer vorne mit dabei zu sein. Wir haben Angst, die besten Reihen zu verpassen. Wir haben Angst zu verpassen, dass wir ein Fan sind. Oder vielleicht sogar, blöd jetzt gesagt, dass wir eine unerwartete Geldquelle verpassen, weil wir ja so wertvolle Manga und Figuren zu Hause stehen haben, die mit Sicherheit ein halbes Vermögen wert sind. Und das Schlimme ist ja eigentlich an FOMO, dass es ja so ein Gefühl ist, womit ja heute auch extrem gespielt wird. Ja, also FOMO zieht sich ja durch die Sammlerwelt wie so ein Gift. Und damit wird ja richtig geworben oder teilweise ja eben ja gespielt. Das sind Sondereditionen, die limitiert sind. Beispiel bunter Farbschnitt, erste Auflage. Irgendein Gimmick, was bei einem Manga mit dabei liegt. Irgendein billiger Schlüsselanhänger, ein Acrylaufsteller. Und wenn du das nicht hast, dann ist deine Sammlung nicht wertvoll. Du brauchst es, du musst es haben. Das gleiche ist bei Figuren. Künstliche Verknappung durch irgendwelche Exclusive Limited Edition. Es wird dir dann suggeriert, dass das Ding dann irgendwann sehr, sehr wertvoll ist. Und du kannst es mit Sicherheit in ein paar Jahren, weil der Markt so verknappt ist, kannst du das zum dreifachen Preis verkaufen. Oh, das ist dein wahrer Schatz. Ja. Also im Grunde sagt ja FOMO nichts anderes. Du darfst es nicht verpassen. Du brauchst das. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Aber da habe ich mir so immer wieder mal die Frage gestellt, ist es denn cool, beim Sammeln und bei so einem Hobby Angst zu haben? Also ich kann jetzt tatsächlich ein sehr aktuelles Beispiel geben und es war auch für mich einer der Gründe, warum ich dann irgendwann mich von diversen Reihen getrennt habe. Bestes Beispiel, Gacha Akta. Erscheint bei Ultraverse, wird in der ersten Auflage, das habe ich vorher kurz schon erzählt, mit so einem bunten Farbschnitt rausgebracht. Und mich hat das bis ins Mark gestresst, immer diese erste Auflage zu bekommen. Die ersten 2, 3 Bände, das war richtig nett. Also ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich nett, es war unterhaltsam, es war cool. Da war so dieser Jäger in mir drin und ja, erste Auflage bestelle ich mir vor, die habe ich gleich richtig cool. Und da war ich auf einer Messe, da konnte ich sofort kaufen, toller Zustand. Und irgendwann hat mich das richtig gestresst, weil es dann hieß, ja, die Farbschnitte sind zu teuer und erste Auflage vielleicht gar nicht so groß gedruckt. Da habe ich mir immer wieder gedacht, so, naja, ist ja Blödsinn. Also ich will ja nicht den Stress beim Kaufen spüren. Ich will doch eigentlich Spaß dabei haben, diese Reihe zu kaufen. Ein zweites Beispiel, was ich euch erzählen kann, was mich auch sehr, sehr gestresst hat und immer wieder so unter Druck gesetzt hat, war tatsächlich das Band der Unterwelt, erschien auch bei Ultraverse, was die erste Auflage immer in diesem weißen Schutzumschlag kam. So, was bin ich auf die Pirsch gegangen und habe geguckt, dass ich das irgendwie bekomme, weil es sah ja scheiße aus, wenn du jetzt lauter weiße Bände hast und dann ist ein schwarzer dazwischen. So, und bedümm, beim aktuellen Band, was war? Der Umschlag ist verschwunden, weil die Mangaka wohl keine Zusatzcover mehr gezeichnet hatte, um eben so einen Schutzumschlag zu gestalten. Also war der ganze Stress, den ich mir ja vorgemacht habe, völlig umsonst. Aber was war? Klar, ich hatte FOMO. Ich habe Angst, ich verpasse das, es ist nichts wert. Und FOMO mit Sammlung ist eigentlich immer sehr, sehr unglücklich. Und was man ja eigentlich beim Sammeln haben sollte, oder gerade bei diesem wirklich tollen Hobby, ist eigentlich Ruhe. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen Platz, um atmen zu können. Und was natürlich auch immer wieder so ein bisschen mitschwimmt, und das bleibt leider auch nicht aus, ist so der Gedanke, ja, bin ich denn überhaupt noch Fan genug, wenn ich so eine kleine Sammlung habe? So, ist, wenn ich 10.000 Manga habe, dann bin ich doch Fan. Alle haben doch so riesige Sammlungen und das ist doch die pure Leidenschaft. Die zeigen ihre Passion, die haben so viele Bände, das ist toll. Ich brauche das auch. Aber wenn ich jetzt nur 10 Manga habe oder 50 Manga habe oder vielleicht nur 3 Reihen habe und keine 2.000, bin ich denn dann überhaupt noch Fan genug? Und was bei mir in den letzten Monaten tatsächlich sehr krass passiert ist und vielleicht kennt ihr das auch selber, vielleicht findet auch bei dir oder bei euch jetzt gerade so ein bisschen ein Wandel im Kopf statt. Aber meine Wahrnehmung vom Fansein hat sich tatsächlich extrem geändert. Sehr rapide sogar. Also ein wahrer Fan definiert sich für mich zum Beispiel gar nicht mehr über die Masse, sondern über die Bedeutung. Wenn ich 5 Reihen habe, die mir unglaublich wichtig sind, geil. Da bin ich Fan. Aber brauche ja nicht 2.000. Es ist ja nicht wichtig, wie viel ich besitze, sondern wie viel ich dahinter fühle. Und das macht mich doch zum Fan. Diese Leidenschaft, diese Passion. Und ich kann aber auch Dinge loslassen und kann sie ja trotzdem lieben. Und das ist ein Punkt, muss ich ganz kurz eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich hatte früher mal so eine Phase, dass ich, wenn ich Serien ganz, ganz toll fand, dass ich mir dazu immer kleine Figur gekauft habe. Jetzt muss man dazu sagen, Bandai und das Unterlabel Tamashination, die bringen ja permanent irgendwelche Actionfiguren raus zu irgendwelchen Hype-Serien. Ich habe mir gedacht so, wow, JJK, habe ich so gefeiert. Okay, muss ich unbedingt haben. Buff, hatte ich 5 Charaktere daheim, weil das ist ja Liebe. Ich liebe ja JJK. Kaiju 8, wow, richtig geile Serie. Habe ich mir Kaiju 8 Number 8 geholt. Und so hat sich das ja durchgezogen. Aber ich kann doch auch was hypen, ohne das überhaupt physisch noch was dazu zu besitzen. Ich kann doch Fan sein, ohne dass ich in dieser Masse ertrinke oder ersticke. Ich muss ja da keinem was beweisen, sondern einfach nur ehrlich mit mir selber sein. Das klingt jetzt echt motivierend, oder findet ihr nicht? Jeder bestimmt doch für sich selber, was er als wertig ansieht und was er daraus macht. Ich gebe euch mal ganz kurz ein Beispiel. Jemand, der zum Beispiel, ich sage jetzt mal 5 Reihen besitzt, die in- und auswendig kann, die jedes Jahr einmal rereadet, der bei jedem Lesen nochmal was Neues entdeckt, der diese ganzen Universen, diese ganzen Welten, diese ganzen Charaktere kennt, mit dem kannst du sofort in so einen Deep Dive gehen, du kannst einen Deep Talk aufmachen und sagen, hey, erzähl mir was über den Charakter, warum war der mit dem unter? Und auf einmal sprudelt es aus dem heraus, weil er alles kennt und alles weiß. Gut, kann man auch sagen, ist ein Klugscheißer. Aber tatsächlich geht der in dieser Welt auf. In diesen 5 Reihen, die er sammelt, geht er jetzt komplett auf und kann dir zu allem was sagen. Und du merkst richtig, wie er brennt dafür. Es gibt aber noch ein anderes Beispiel. Ein anderer, der vielleicht 60 Reihen besitzt, die Hälfte noch nicht mal gelesen hat, mehr als die Hälfte vielleicht sogar, und von dem, was er gelesen hat, die eigentlich nur so oberflächlich grob den Inhalt geben kann. Der kann keinen Charakter benennen. Jedes Universum ist nur so, ja, weiß ich grob Bescheid, kenne ich mich nicht aus, aber eine riesige Sammlung. Das kann ja jeder für sich selber hier mal an der Stelle definieren, was er als richtigen Fan definiert und wo er sich selber sehen möchte. So, aber zurück zum aktiven Ausmisten. Sobald man so diese Schwelle ein bisschen überwunden hat, dass so diese kleinen Stimmen im Kopf und diese unruhigen Gedanken verschwinden, passiert ein bisschen was in uns. Zuerst war doch dieser Gedanke da, shit, ich verliere was. Also mir ging das so. Ich hatte wirklich Verlustängste. Ich habe gedacht, mir nimmt man jetzt hier alles weg. Aber mit jeder Reihe, die ich nicht mehr mochte und jede Figur, die einfach nur rumstand und ein Staubfänger war oder jede Anime-Box, die mir nicht mehr gefiel und die meine Sammlung verließen, stellten sich neue Gefühle ein. Vor allem war da Raum. Ey, da ist Platz. Vor allem sind die Regalböden gar nicht mehr so zugemüllt, sondern es wirkt alles luftiger. In dem Atemzug, das zweite Gefühl, was ich so hatte, war Übersicht. Vor allem habe ich wieder gesehen, was ich denn tatsächlich habe. Und ich dachte mir so, oh wow, das muss ich ja unbedingt mal wiederlesen. Total cool, richtig geil. Ein Gefühl, darüber habe ich jetzt ein paar Mal schon auch in der ersten Folge gesprochen, das Thema Wertschätzung. Weniger bedeutet oft auch für einen selber, dass es wichtiger ist und man sorgfältiger damit umgeht. Und wenn ich Dingen neuen Wert zuspreche oder neue sortiere, sind sie für mich auf einmal wieder wertvoller. Und dann ist halt auch diese alte Manga-Reihe, die ich schon 15 Mal gelesen habe, nicht irgendeine verlottete, vergilbte Manga-Reihe, sondern dann ist sie was Besonderes, weil sie ein Teil meiner Geschichte ist. Weil ich vielleicht diese Bände, jetzt wie in meinem Fall, ich rede jetzt hier von Dragon Ball, ich mit meinem Bruder zusammen zum Beispiel gekauft habe. Und die ging komplett in dieser ganzen Masse immer wieder mal unter. Und ich dachte mir so, ja, Dragon Ball sollte man auch, ne? Und auf einmal stand die da wieder für sich alleine. War ich großartig. Man hat ja auf einmal auch wieder mehr Zeit. Ja, weil man gar nicht in diesem Druck ist oder sich unter Druck gesetzt gefühlt, ich muss jetzt noch so viel auf einmal anlesen und angucken oder sonst irgendwie was, sondern ich kann mir jetzt meine Zeit wieder ein bisschen entspannter einteilen. Und was damit in Verbindung ist, ist ja oft das Thema Energie. Ich hatte auf einmal komischerweise, nachdem so Stück für Stück sich das Chaos lichtete, hatte ich auf einmal richtig Motivation und Bock, diese ganzen Sachen, die übrig geblieben sind und auch alles, was so ein bisschen auf meinem Warteregal war und in meiner Wartebox war, hatte ich richtig Bock, das Zeug zu lesen und einfach nochmal zu gucken, passt's oder passt nicht. Ich war vorher so gedämpft über Monate hinweg, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, es ist einfach zu viel. Und auf einmal war da wieder so, wow, war richtig, richtig Power dahinter. Und es hat mir dann auf einmal auch wieder Spaß gemacht, meine Figuren zum Beispiel neu zu posen und neu umzustellen und so weiter. Und auf einmal habe ich auch wieder richtig für mich selber gemerkt, ja, was mir denn wirklich wichtig war. Und ich weiß nicht, ob es euch dann so geht, wenn ihr soweit seid und wenn ihr das dann auch spürt, aber was ich gemerkt habe ist, wenn ich dann, nachdem so das erste Chaos sich gelichtet hat und ich vieles eben ausselektiert hat, wo mir dann auch klar war, was verlässt meine Sammlung, als ich dann wieder angefangen habe, einen Manga, wirklich bestes Beispiel ist das Warteregal oder die Wartebox, als ich den wieder bewusst gelesen habe und voll und ganz in diese Welt eingetaucht war, das hat sich so viel besser angefühlt, wie 100 ungelesene Manga-Bände im Regal stehen zu haben, die eher wie ein Koloss auf einem lasteten. Jede einzelne Figur, die auf einmal auf so einem kleinen Podest steht, hat viel, viel mehr Präsenz wie 40 Figuren auf einem überfüllten Glasboden, wo kein Mensch mehr sieht, was da überhaupt steht. Das heißt ja, Minimalismus bedeutet an der Stelle ja gar nicht, dass ich was verliere, sondern es gibt den Dingen halt einfach wieder eine Bedeutung. Die heutige Folge war für euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen voll und ich glaube auch, dass vielleicht an einer Stelle ein bisschen viel war. Aber wir haben gemeinsam den ersten Schritt gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie wir anfangen können, strukturieren, sanft, ohne dass es gleich, dass wir gleich Panik bekommen oder gleich, dass wir alles verlieren. Und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen verstanden, warum es schwer sein kann, aber auch, warum es sich im Endeffekt dann tatsächlich lohnt. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir unsere Grüppchen gemacht haben. Und in der nächsten Folge schauen wir nämlich uns an, wie ich denn konkret ausmiste. Und was mache ich denn mit den Dingen, die man dann loslässt, also die ich dann eben aussortieren möchte? Wie kann ich denn auch sinnvoll verkaufen und vor allem wo? Und wie können wir auch aus so kleinen Abschieden ein Ritual machen, dass es uns vielleicht leichter fällt? Und vor allem das Wichtigste, wie vermeide ich denn künftig auch solche Fehlkäufe? Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und über eine positive Bewertung. Falls ihr mir von euren ersten Erfahrungen erzählen wollt, dann schreibt mir doch gerne. Ich freue mich immer über Feedback, freue mich natürlich auch von euch zu hören, wie eure ersten Schritte waren und wie euer erstes Begegnen mit eurer Masse, mit eurer Sammlung tatsächlich war. Falls ihr mir das erzählen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, in der Folgenbeschreibung habe ich eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr mir eure Geschichten erzählt. Denkt immer daran, man muss nichts beweisen, man muss nur ehrlich zu sich selber sein. Bis zum nächsten Mal.